freue mich ganz sehr. Das heißt, nein, wir freuen uns ganz sehr, hier zu sein. Eine ganz besondere Freude ist es mir, dass wir als Familie heute komplett hier sein dürfen bei euch. Meine liebe Frau ist gerade runtergegangen oder hoch zu den Kindern. Aber David, Felix, Helene, wenn ihr mal ganz kurz euch zeigt, bitte, dann würde ich mich sehr freuen. Mal kurz aufstehen. Super, danke. Ja, das klappt leider selten, dass die Familie mit sein kann. Heute ist so ein Tag und ich freue mich ganz besonders. Ich habe Grüße mitgebracht und die möchte ich euch gern weitergeben. Zum einen vom Missionswerk Friedensbote, in dem ich arbeiten darf, Mitarbeiter sein darf, und auch von unserer Heimatgemeinde, der Gemeinde in Planitz. Die lassen auch herzlich grüßen. Ich möchte einsteigen mit dem Thema »Die Zeit läuft«. Wer hat das Thema gewusst für heute? Es wurde ja auch per E-Mail verbreitet. Ganz wenig Hände, ein paar doch, okay. Und es gab ja dazu auch eine Bibelstelle. Hat die jemand schon zu Hause mal gelesen? Ersten Petrusbrief, schon mal zu Hause geblättert. Nicht so sehr, macht ja nichts. Ich bin da auch meist nicht besser. Also wenn ich irgendwo hinfahre und weiß, um welches Thema es geht, naja, meistens sagt man, habe ich ja schon mal irgendwann gelesen. Und dann liest man es nicht nochmal separat. Die Zeit läuft. Mit dem Thema, das ist eine ganz interessante Geschichte, aber ich tue die nur ganz kurz erzählen. Das Thema und die Überschrift habe ich gar nicht erfunden, es war der Sebastian. Das war irgendwo ein kleines Missverständnis. Bei mir hieß die Überschrift ein bisschen anders. Und so habe ich überlegt, wie könnte ein guter Einstieg sein auf dieses Thema hin und habe das so ins Internet mal eingegeben. Die Zeit läuft. Und da gibt es eine Fernsehsendung gleicher Bezeichnung in einem Münchner Regionalsender. Und das ist etwas so zu verstehen, dieser Moderator, der marschiert durch München zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, also auch nachts um 4, und spricht wildwest irgendjemand an, auf der Straße, in der Disco oder wo auch jemand da trifft, und sagt, Sie haben 2 Stunden Zeit, sich in München auf dem Flughafen einzufinden, und dann geht's in Urlaub für eine Woche, irgendwo an einen schönen Strand, Spanien oder irgendwo hin. Und dann sagt er, go, die Zeit läuft. Und dann müssen die Leute so schnell wie möglich nach Hause, also Chef Bescheid sagen, sofern man Arbeit hat, und Verwandtschaft Bescheid sagen und einen Koffer packen und auch noch zur richtigen Zeit, spätestens nicht 2 Stunden später, am Flughafen zu sein, damit der Flieger nicht wegfliegt und es zu spät ist. Die Zeit läuft. Ich fand dann im Nachhinein diese Überschrift auch für diesen heutigen Bibeltext so passend. Und ich will dann auch während der Verkündigung auf dieses Thema auch noch einmal eingehen. Wenn ich jetzt die Bibelverse lese für heute Nachmittag, dann können wir das so im Hinterkopf auch schon behalten, diese Überschrift. Die Zeit läuft. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die ersten 3 Verse. Ich lese aus der Elberfelder. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben. Als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Bisher der Text. Die Zeit läuft. Welche Zeit ist hiermit gemeint? Wir haben uns schon an Pfingsten erinnert. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Die Zeit der Gemeinde läuft im Prinzip. Aber es läuft auch in anderer Hinsicht noch die Zeit. Viele von uns werden sich schon bekehrt haben, wie wir das so sagen, haben also eine bewusste Entscheidung getroffen für den Herrn Jesus, dass der Jesus im eigenen Leben regieren soll. Und das ist auch so wie ein Startschuss in ein neues Leben hinein. Da kann man auch sagen, deine Zeit läuft, die du als Christ hast. Es gibt noch andere Möglichkeiten, diese Wortgruppe auszulegen oder hineinzudeuten. Zum Beispiel, dass man sagt, die Zeit läuft, dass Gott gnädig ist. Manchmal beklagen das so ein Stück weit auch die Menschen, mit denen ich so in Kontakt komme und sagen, also wenn es Gott wirklich gibt, wie kann denn der dieses und jenes zulassen? Also Hungersnöte, Krankheiten und Kriege und dies und das, da kann man eine ganze Menge aufzählen. Dass Kinder missbraucht werden und vieles, vieles mehr. Ja, Gott hat sehr viel Geduld und ich staune oft darüber, dass Gott nicht einfach kräftig draufhaut bei den vielen bösen Dingen, die Menschen tun. Und wir sagen das so, und die Bibel spricht auch davon, dass wir jetzt in einer Gnadenzeit leben, wo Gott nicht sofort jedes Unrecht der Menschen bestraft. Aber diese Gnadenzeit, die läuft auch und die läuft irgendwann auch ab. Und das darf uns auch ernste Mahnung sein, denn wir wissen nicht genau, wann diese Zeit abläuft. Die Menschen, die in Urlaub fahren wollen und wissen, ich habe also noch 2 Stunden Zeit, dann muss ich in München auf dem Flughafen sein, die können sich einrichten, die können vielleicht auch mal mit dem Fahrzeug dann ein bisschen schneller fahren als erlaubt, um den Termin gerade noch zu schaffen. Die Gnadenzeit, da wo Gott noch Geduld mit den Menschen hat und mit der Sünde der Menschen hat, die läuft eben ab und dann wird Gott bestrafen, das Unrecht, was Menschen tun. Und es ist gut, wenn wir bis dahin eine Entscheidung getroffen haben. Ich will später dann noch ein bisschen was dazu sagen. Es liegt sicherlich nicht daran, dass wir uns Böses vornehmen. Ich habe eine Statistik gelesen, noch gar nicht so sehr lang her. 2016 wurde die Statistik durchgeführt und bis Ende 2016 lief diese Umfrage. Und da hat man Wildwest durch alle Bevölkerungsschichten und auch Altersgruppen hindurch gefragt, was sind wichtige Lebensziele? Und an oberster Stelle mit 97% lag bei den Befragten gute Beziehungen und gute Freunde. Also nicht das Auto, die Weltreise und irgendwelche anderen Dinge, die auch durchaus erstrebenswert sind, gute Beziehungen, gute Freunde. Aber wenn man in die Praxis hineinschaut, wie viel setzen die Menschen davon um oder wie viel sind sie in der Lage, davon umzusetzen? Oh, die Zahl, die möchte ich statistisch gar nicht sehen. Die ist bestimmt ganz erschreckend, wenn wir sehen, wie viele Ehen geschieden werden, wie viele Beziehungen, die gar nicht in eine Ehe hineinmündeten, einfach so auseinandergehen, wie viel Leid und Trauer auch daraus entsteht. Man nimmt sich viel vor, aber offensichtlich reicht es nicht, dass man sich Gutes vornimmt. Man bekommt es irgendwie nicht in die Praxis umgesetzt. Der Apostel Paulus beschreibt dieses Dilemma im Römerbrief im 7. Kapitel und beschreibt das auch so und sagt, das Gute, was ich mir vornehme, das, was ich will, das tue ich gerade nicht. Aber das, was ich nicht tun will, das mache ich gerade. Und sein Fazit dieses Dilemmas ist, wer wird mich erretten von dem Leibe des Todes? Ich elender Mensch, sagt er. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir aber eben alle. In diesen Versen, und damit ist die Einleitung auch beendet, bekommen wir wertvolle Hinweise darüber und dazu, wie wir als Christen unser Leben gestalten sollen und wie das praktisch sein kann. Die erste Wortgruppe, die wir gelesen haben, da nun Christus im Fleisch gelitten hat. Christus im Fleisch. Diejenigen, die öfters in so eine Gemeindestunde, in eine Kirche und so weiter gehen, die wissen das, wir wissen das aus der Bibel, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er aber Mensch geworden ist und in Bethlehem geboren wurde. Deswegen feiern wir ja auch Weihnachten. Der Jesus Christus kam als Mensch auf die Erde. Man kann sich das so vorstellen, dass Gott als ewig seiender Menschsein angezogen hat und deswegen auch nach außen hin als ein echter Mensch zu sehen und zu erkennen war. Also wie einer auf Arbeit geht und sich einen Blaumann anzieht und dann als Bauarbeiter erkennbar ist oder wie eine Krankenschwester sich einen Kittel anzieht und dann auch offensichtlich zu sehen ist, dass sie Mitarbeiterin im Krankenhaus ist oder Arzt, hat dann vielleicht einen Mundschutz davor oder so ein Abhörgerät dabei, was um den Hals hängt und dann steht auch noch ein Schild dran und dann weiß jeder, wer er ist. So hat der Herr Jesus Menschsein angezogen. Und wir lesen in diesem ersten Vers auch, dass Christus im Fleisch gelitten hat. Und wir erinnern uns auch oft an die verschiedenen Dinge, in denen der Herr Jesus gelitten hat. Aber dass er Mensch wurde, das ist erstmal das schlimmste Leid überhaupt, was man sich vorstellen kann. Ich möchte ein schwaches Beispiel dazu erzählen. Wenn wir uns als Menschen zu irgendeinem bestimmten Ziel und Sinn in eine Ameise hineinbegeben könnten, vielleicht freiwillig für eine kurze Zeit, um in dem Ameisenhügel irgendwas Besonderes zu machen. Das ist noch längst nicht die Erniedrigung, noch längst nicht das Kleinmachen, was der Jesus gemacht hat, als er Mensch wurde. Er hat Menschsein angezogen, damit die Voraussetzung überhaupt getroffen, leiden zu können. Diese Erniedrigung selbst, dass er als Gott, als Sohn Gottes sich so klein gemacht hat, das können wir uns gar nicht vorstellen. Der Herr Jesus, frei von Sünde und von sündigen Neigungen, sich klein gemacht, das Menschsein angezogen, um leiden zu können, und dass er Mensch war, ist an sich schon überhaupt ein großes Leid. Aber darüber hinaus lesen wir, dass der Jesus Hunger hatte, dass er durstig war. Bei der Versuchung zum Beispiel haben wir das Beispiel, dass den Herrn Jesus hungerte, nachdem er 40 Tage in der Wüste war und nichts gegessen hatte, hatte er wirklich großen Hunger. Der Herr Jesus litt Kälte, er litt Mangel nach jeder Seite hin. Da kam ein Mann zu ihm und hat gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und der Jesus hat nicht ihm gesagt, das ist alles super toll bei mir, da schweben wir immer so 10 Zentimeter über den Boden, alles ist super einfach. Nein, der Jesus hat ihm schon deutlich vorgehalten, welchen Preis die Nachfolge kostet. Der Jesus sagt, die Vögel im Himmel haben Nester, die Füchse haben Höhlen, aber der Sohn des Menschen, damit meint der Jesus sich selbst, der hat nicht, wo er seinen Kopf hinlegen kann, der hat keinen Besitz. Und wer sich entscheidet, dem Herrn Jesus nachzufolgen, ja, der wird in seltensten Fällen das Ziel dann noch haben können, Millionär zu werden. Der Jesus litt Mangel, aber der Jesus hat auch Trauer gehabt. Der Jesus hat zweimal geweint, richtig echt und tief geweint. Einmal, als er auf Jerusalem zuging, dass die Stadt Jerusalem so überblicken konnte, dann hat er das bitter beklagt, dass er seine Worte oft an die Bewohner in Jerusalem gerichtet hatte, aber dass die Mehrheit der Juden in Israel und auch in Jerusalem ihn nicht hören wollten. Und ein zweites Mal, ist in der Bibel stehen, dass der Jesus geweint hat, als er am Grab des Lazarus stand. Ich habe mich gefragt, warum weint der Jesus dort am Grab? Gut, es war sein Freund, der Lazarus. Er war oft in Bethanien bei Maria, Martha und Lazarus zu Gast und hat sich dort ausruhen dürfen, Kraft schöpfen können, ist versorgt worden nach jeder Seite hin, Gutes zu essen bekommen, schlafen können in dem richtigen Bett, nicht unter freiem Himmel. Und so entstand eine tiefe Freundschaft zu diesen drei Geschwistern. Aber der Jesus wusste doch, dass er wenige Minuten später Lazarus aus den Toten zurückholen würde. Warum hat er da geweint? Sicherlich über die Trauer, aber nicht zu allerletzt und nicht am meisten, sondern der Jesus hat dort geweint über die Folge der Sünde, was letztendlich ja der Tod eines jeden Menschen bedeutet. Der Tod, ich hole noch mal ein bisschen weiter auf, weil ich meine, dass das schon wichtig ist. Wenn man eine Blume, die im Garten wächst, meint, die macht sich auch schön in der Vase zu Hause, dann geht man mit einem scharfen Messer oder mit einer Schere raus, schneidet die Blume ab und steckt die in die Vase. In dem Moment ist diese Blume aber schon gestorben. Auch wenn die noch einige Tage, vielleicht sogar über eine Woche, noch schön aussieht. In dem Moment, wo man sie abschneidet, ist sie schon gestorben. Und dieses Bild passt sehr gut auf die Beziehung mit Gott hin. Als das erste Menschenpaar Adam und Eva gesündigt hat, dann sind sie durch ihre Sünde von der lebensspendenden Beziehung zu Gott abgeschnitten worden. Durch ihre eigene Sünde haben sie sich selbst abgeschnitten. Und das nennt die Bibel den geistigen, den ewigen Tod. Und dann gibt es noch den körperlichen Tod, der dann eben nach 70, 80 Jahren, wenn es der Herr schenkt, auch ein bisschen mehr, dann auch tatsächlich eintritt. Und der irdische Tod ist eben die Folge dessen, dass Menschen ohne Gott leben. Und das trifft auf alle Menschen zu. Und das ist der eigentliche Grund, weshalb der Jesus geweint hat. und auch der eigentliche Grund, weshalb der Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und scheibchenweise erzähle ich dann noch mehr dazu. Der Jesus wurde Mensch, hat vieles gelitten, zum Schluss ging er ans Kreuz und hat dort für die Sünde, die jeder Mensch getan hat, dort gelitten. Jetzt steht hier im zweiten Teil von Vers 1, so wappnet auch ihr euch mit dieser selben Gesinnung. Diese Gesinnung, die in Jesus Christus war, so lesen wir es auch im Philipperbrief, in diesem Christushymnus im zweiten Kapitel ab Vers 5, Vers 6, dass der Jesus freiwillig auf diese Erde gekommen ist, um für uns Menschen zu leiden und dort gehorsam war. Und das ist das Zentrale, worum es hier in diesen Versen geht. Wenn Petrus uns hier ermahnt, habt die gleiche Gesinnung, die in Jesus Christus war, dann meint der Petrus, seid genauso gehorsam, wie Jesus Christus gehorsam war. Diese gleiche Gesinnung, Einstellung oder Ausrichtung könnte man das auch übersetzen. Das meint alles Denken, alles Schlussfolgern, alles Handeln, so wie wir uns geben, alles soll in dieser Gesinnung und in Abhängigkeit und in Gehorsam von Jesus Christus gegenüber sein. Der Jesus ist uns dieses Vorbild. Der Jesus, wie war er gehorsam, in welchem Punkt? Gott hat sich diesen Erlösungsplan von uns Menschen ausgedacht, dass Gott nach einer Lösung gesucht hat, wie kann ich die Menschen, die alle abgeschnitten sind von der Lebensader Gottes, wie kann ich die zurückbringen? Und Gott hat den Erlösungsplan sich ausgedacht, dass jemand stellvertretend für die Sünde, für das Böse der Menschen bezahlen muss. Wir kennen das auch in unserem deutschen Rechtswesen. Wenn jemand einen Kredit aufgenommen hat und den nicht zurückzahlen kann, dann gibt es die Möglichkeit, dass jemand als Bürger auftritt und sagt, mein Konto ist dick genug, ich bezahle das. Oder ich trete dafür ein für den Kredit und bürge dafür, dass dieser Kredit regelmäßig zurückgeführt wird und bedient wird. Und dann muss derjenige, der die Schuld hat, den Kredit aufgenommen hatte, der muss seine Unterschrift ebenfalls geben, dass er einverstanden ist, dass ein Bürger für ihn das übernimmt. Das ist also ein Vertrag, wo alle unterzeichnen müssen. Das hat der Jesus gemacht. Genau diesen Part hat er übernommen. Wir Menschen waren zahlungsunfähig gegenüber Gott und hätten alle für das, was wir getan haben, den Tod verdient. Weil Gottes Maßstab an uns Menschen einfach ist, dass wir perfekt sein müssen, dass wir perfekt leben müssen, dass wir keinen falschen Gedanken haben dürfen, nichts Falsches sagen, nichts Falsches tun. Nur nach diesem göttlichen Maßstab schafft es kein Mensch zu leben. Und deswegen ist der Jesus auf die Erde gekommen, ist ans Kreuz gegangen und hat dort von Gott her die Strafe bekommen, die jeder einzelne Mensch verdient hätte. Und hat dort am Kreuz bezahlt für unsere Schuld. Und jetzt ist dieser Schuldschein getilgt, bezahlt. Nur jeder einzelne Mensch muss das annehmen, indem er sagt, Herr Jesus, ich glaube, dass du das stellvertretend für mich getan hast und ich danke dir ganz herzlich für und ich bitte dich, dass du die Führung in meinem Leben übernimmst, dass du Herr über mein Leben wirst. Das ist so im Bilde gesprochen, diese eigene Unterschrift, dass man das gerne haben möchte, dass Jesus Christus diese Schuld übernimmt und bezahlt. Der Herr Jesus, er war gehorsam seinem Gott gegenüber. Gott hat sich diesen Erlösungsplan ausgedacht und der Herr Jesus ist diesen Weg gegangen. Im Garten Gethsemane, der ist unweit von Jerusalem am Hang des Ölberges, dort war der Herr Jesus und hat dort ganz sehr geschwitzt, weil ihm Angst war vor diesen letzten Stunden, vor den letzten Tagen, die er auf der Erde hier war, ehe er ans Kreuz ging. Und dem Herrn Jesus war Angst und Bange, weil er genau wusste, was auf ihn zukam. Aber dort in diesem Garten hat sich der Herr Jesus ganz bewusst unter den Willen Gottes gebeugt und hat dort gebeten, also Gott, wenn dieser schwierige Weg an mir vorbeigehen könnte, wenn es eine Alternative gibt, dann würde ich mich freuen, dass die Alternative geschehen könnte. Aber wenn nicht, dann soll dein Wille geschehen. Und dann ist der Jesus genau diesen Willen, den Gott hatte, den hat der Jesus ausgeführt. Übrigens das Wort, was dort im Hebräerbrief auch nochmal steht, im Hebräer 5, Vers 8, auch im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 6, Das Wort, was dort steht, heißt hypokau, ist das griechische Wort. Und das meint nach oben hören oder auch jemandem das Ohr leihen. Genau das hat der Jesus gemacht. Das bedeutet Gehorsam, dass man hört, was will jemand anders von mir? Und das auch nicht nur bei der Theorie lassen, sondern es umsetzen in die Praxis. Im Vers 2, nicht noch Vers 1, der letzte Teil. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Vers 2, der erste Teil, um die noch im Fleisch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern den Willen Gottes zu leben. Was ist damit gemeint? Wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Ist damit gemeint, dass jemand Böses erlitten, erduldet hat von anderen, dass jemand vielleicht durch eine schwere Krankheit durch musste, dass jemand vielleicht wegen den Glauben an den Herrn Jesus verlacht worden ist, vielleicht Nachteile im Berufsleben hinnehmen musste oder manches mehr. Nun, ein Stück weit liegt das auch darin. Das ist einer der zentralen Inhalte vom gesamten ersten Petrusbrief, dass Petrus immer wieder den Zuhörern und den Briefempfängern sagt, Leid in eurem Leben ist was ganz Normales. Und das haben die Leute damals schon erleben müssen, dass sie sogar ihr Leben verloren haben, weil sie an den Herrn Jesus geglaubt haben, weil sie der Bibel vertrauen wollten. Aber das ist nicht das Ureigenste, was hier gemeint ist. Denn dann müssten wir sagen, wir können ja erst Jesus Christus richtig nachfolgen, wenn wir was ganz Schlimmes erlebt hätten. Ja, und das passt nicht so ganz. Wer im Fleisch gelitten hat, wisst ihr, was das Schlimmste ist, was ein Mensch im Fleisch, also hier auf der Erde lebend, erleiden kann? Und dazu muss man sich sogar selbst entscheiden. Ich lese uns das mal vor, das steht im Römerbrief. Im 12. Kapitel die ersten beiden Verse. Es sind ganz, ich sage mal in Anführungsstrichen, harte Verse. Es sind ganz schwere Verse. Trotzdem gehören die Verse zu meinen Lieblingsversen, die ich versuche mir immer wieder zum Leitmotiv für mein Leben zu machen. Und damit beantwortet sich auch die zentrale Frage, was soll ein Christ tun? Was ist das, was ein Christ machen soll, worüber sich Gott am meisten freut? Wie sieht Nachfolge als Christ aus? Paulus sagt das, Römer 12, 1 und 2, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ich überspringe was, sondern prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus sagt, es geht in eurem Leben an erster Stelle darum, dass ihr eine Entscheidung trefft. Und diese Entscheidung ist, will ich Gott gehorsam sein? Oder will ich meinem eigenen Willen gehorsam sein? Will ich das tun, was mir gefällt, was ich gerade denke, was sinnvoll und gut ist? Oder will ich nach oben hören? Will ich mein Ohr Gott leihen und fragen, Gott, was willst du, was ich heute tun soll? Oder in jeder Situation, in der wir uns befinden, wenn Entscheidungen zu fällen sind, Herr Jesus, willst du, dass ich jetzt so mache oder dass ich mich so entscheide, dass man den Herrn Jesus fragt und er wird geehrt dadurch, dass wir ihn fragen. Nur diese Entscheidung zu treffen, ja, Herr Jesus, ich will, dass du in meinem Leben bestimmst und regierst, das ist gleichbedeutend damit, dass man sich selbst opfert, wie Paulus das im Römerbrief schreibt. Dass wir unser eigenes Ich, unseren eigenen Willen, der immer wieder gegen Gott rebelliert, dass wir den Gott gleichsam auf einem Altar opfern und verbrennen. Ich fürchte, dass man das jeden Tag tun muss, weil Luther hat das ja auch mal so in seiner deftigen Art und Weise gesagt, auch im Punkto auf Taufe hin, dass der alte Mensch durch die Taufe eigentlich ersäufet sei, aber das Biest kann schwimmen. Also durch die Taufe bekennen wir ja, dass unser alter Leib mit Christus gekreuzigt ist und auferstanden ist, wenn man aus dem Wasser herauskommt, ein neuer Leib, ein neuer Mensch. Ja, aber Luther sagt so eben bildlich, ja, der alte Leib, dieses alte Ich, dieses alte Selbst bestimmen wollen, das ist einfach irgendwie immer noch da und wird wenn man nicht dagegen ankämpft und eine Entscheidung dagegen trifft, dann ist das immer wieder groß da. Und Petrus ermahnt uns hier, dass wir im Fleisch leiden sollen, indem wir mit der Sünde abschließen. Und das ist diese Entscheidung. Herr Jesus, ich will mein Leben dir unterordnen. Ich will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Und dann ist das der Startschuss dafür, nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Ich hatte am Anfang ja erzählt von dieser Wortgruppe, dieser Sendung, die Zeit läuft. Das ist auch so ein Startschuss. Seitdem man bekehrt ist, errettet ist, da läuft die Zeit. Und wir haben als Menschen nur eine begrenzte Zeit hier auf der Erde und auch als Christen haben wir nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, die wir Gott schenken können. Und diese Zeit, die läuft schon. Bei manchen läuft diese Zeit vielleicht schon, ja, ich weiß nicht, darf ich das Brautpaar heute so mal fragen, wann die Entscheidung für Gott fiel, vielleicht schon unter 20 Jahre, so in der Gegend, dann sind's schon, ja, wie viel Zeit ist das dann bei euch? Dann sind's schon 55 Jahre vielleicht oder sowas, ne, oder sogar noch darüber. Dann gibt's junge Leute unter uns, da ist es noch nicht ganz so lang, da sind es vielleicht 5 Jahre oder 10 Jahre. Die Zeit läuft aber und die läuft unaufhörlich, ob wir das eingestehen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht. Die Zeit, die wir für Jesus Christus zur Verfügung haben, die läuft. Nun, was vergangen ist, das können wir nicht mehr beeinflussen. Aber wir können eine Entscheidung heute, hier und jetzt treffen, jeder für sich allein. Will ich die noch verfügbare Zeit, die mir Gott schenkt, für ihn nutzen oder für mich? Nur wenn ich die Zeit für mich in egoistischer Form nutze, wird es verlorene, wertlose Zeit sein. Wenn ich die Zeit für Jesus Christus nutze, wird es auch schon hier eine erfüllte Lebenszeit sein. Weil der Jesus ein Leben mit Freude erfüllt, was sich hier auf der Erde ihm schon übergibt und ihm schon weiht. Aber noch viel mehr im Himmel bei Gott werden wir dafür sogar noch Lohn bekommen. Im Vers 2, wir hatten es schon nochmal gelesen, die übrige Zeit, die noch zur Verfügung steht, nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Auch das möchte ich nochmal so ein bisschen aufdröseln. Begierde, das griechische Wort hierfür ist Epithymia, meint wörtlich übersetzt Verlangen, Lust, einen ganz starken Wunsch. Ja, da stecken sogar Süchte und Sehnsüchte, egoistisches Streben, alles steckt in diesem Wort drin. Begierden der Menschen, Anthropos, das griechische Wort dafür, das meint nicht nur den einzelnen Menschen, sondern einfach das, was alle machen. Also eigentlich meint die Bibel hier die Demokratie. Also das, was die Meinung, der Wille der Masse ist. Und das ist nicht immer das Richtige. Das, was alle Menschen machen, ja, das macht man irgendwie von ganz allein mit. Und das ist dieses Dilemma. Man nimmt sich Gutes vor, aber wenn man dann am Abend über den Tag zurückschaut, stellt man fest, von dem, was ich Gutes tun wollte, da blieb nicht viel über. Das meiste, was ich gemacht habe, war doch wertlos, weil ich das so gemacht und gelebt habe, wie es alle gemacht haben. Den Begierden der Menschen, die Sehnsüchte der Menschen, darin zu leben, das sollte bei uns eben nicht mehr sein. Dieser starke Egoismus in unserem Leben sollte nicht mehr da sein. Sondern den Willen Gottes, Telmatheos, das griechische Wort dafür, Wille, Beschluss, das, was Gott für uns vorhat. Gott hat für jeden Menschen einen Plan für sein Leben. Und er hat einen guten Plan, den perfekten Plan. Nur müsste man das so machen, wie Gott das will. Dann wird auch das Leben gelingen. Und wenn man schaut, und ich gehe das so mal von mir aus, wenn ich an manchen misslungenen Tagen zurückschaue und überlege, warum war heute nicht so ein guter Tag? Warum gab es vielleicht Streit? Warum gab es Ärger? Warum habe ich selbst für mich den Eindruck, dass das ein verlorener Tag war? Dann lag es immer daran, dass ich nicht gefragt habe, Herr Jesus, was willst du? Sondern dass ich so gelebt habe, wie es mir gefallen hat. den Willen der Nationen vollbracht zu haben, Vers 3, Mitte, als ihr wandeltet, und dann kommen ein paar ganz böse Aufzählungen, aber zunächst noch das Wort wandeln, da ahnen wir schon, das ist nicht ein Sprung, das ist auch nicht nur ein kurzer Weg von 2-3 Metern durch das Wohnzimmer, sondern wandeln, das meint ein beständiges Leben in irgendeiner Sache, und darum geht es hier. Gott verlangt nicht von uns Menschen, dass wir fehlerfrei leben sollen, auch nicht als Christ, weil Gott ist ja nicht blauäugig, der weiß, dass wir auch als Christen das nicht schaffen können. Es geht hier bei diesem Wandeln in diesen Begierden darin, dass wir uns in diesen falschen Handlungsweisen es uns nicht bequem machen dürfen. Jakobus schreibt in seinem Brief, wir alle straucheln oft, und da hat er recht. Es passieren uns immer wieder Dinge, wo wir sagen, gut, das war nicht so toll, aber dann dürfen wir zum Herrn Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, vergib mir, was ich heute Schlechtes gemacht habe. Und dann darf man das aufzählen und der Jesus vergibt das. Und das hat nichts mit der Errettung zu tun. Die hat man dann vor dem, in diesem Moment des Bösetuns nicht verloren. Hier geht es bei diesem Wandeln in diesen Dingen um das Gemütlichmachen. Dass man eben sich nicht jedes Wochenende betrinkt. Dass man nicht jedes Wochenende dies oder jenes Böse tut. Dass man sich nicht schlechte Dinge angewöhnt und das Gewissen damit kaputt schlägt und dann irgendwann gar nicht mehr merkt, dass das etwas Böses tut. Also in bösen Dingen zu bleiben, obwohl das eigene Gewissen, was Gott wachrüttelt, immer wieder anklagt, dass man trotzdem dabei bleibt. Dieses Bleiben in bösen Dingen, dieses Wandeln, ist dann im letztendlich verlorene Zeit. Dann haben wir eine Aufzählung von verschiedenen Dingen. Ich lese uns den Vers 3 nochmal. Als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Dieser erste Petrusbrief ist von Petrus geschrieben worden an Christen, die vor dem Juden waren, die also zum Volk Israel gehörig waren, sich bekehrt haben und nun Christen waren. Zumindest vordringlich. Es gab auch in dieser Gegend, an die dieser Brief ging, auch Christen, die aus den Heiden waren. Aber vornehmlich war es aus den Juden. Und das erschreckt schon, wenn man das liest. Was haben die denn gemacht? Das gehört sich doch nicht als Jude. Also wenn das schon für einen Heiden, für jeden Menschen schon etwas Unschönes ist, ja für das Volk Israel doch noch viel verwerflicher für einen Juden, der ja von jeher weiß, was Gott will und was Gott nicht gefällt. Diese Aufzählung beinhalten alle Dinge, die mit Götzendienst in Zusammenhang stehen. Und es gab damals, wurden Feste gefeiert zu Ehren von verschiedenen Gottheiten und dann wurden auf diesen Festen eben gefeiert, in Verbindung auch mit Prostitution von Männern und auch von Frauen, da gab es also für jeden was. Und das war nicht so lustig oder ist vor Gott nicht lustig. Begierden, Ausschweifungen, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen. Man hat sich dort also regelmäßig betrunken, gegessen bis zum geht nicht mehr. Man kennt dort von den Bräuchen, dass man, wenn nichts mehr an den Bauch hineingepasst hat, den Finger oder eine Feder in den Hals geschoben hat, um dann zu erbrechen, um wieder neu essen zu können. Solche Dinge gab es, um eben ja zu fressen bis zum Anschlag. Ich sag's mal ganz brutal und auf Deutsch. Und andere Menschen auf der Welt verhungern und hier wird Essen vergeudet. Trinkgelage, also trinken bis zum Betrunkensein mit frevelhaften Götzendienst und mit Ausschweifungen, also mit sexuellen Vergehen dazu. Und das haben Juden damals mitgemacht, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wenn man das Alte Testament kennt und liest, dann hat das Gott ja immer wieder zu beklagen gehabt, dass das Volk Israel Götzendienst getan hat, anderen Göttern gedient hat und Gott sie deswegen bestrafen musste. Nun, was sollen uns diese Verse für uns heute sagen? Ich glaube nicht, dass jemand schon mal auf einer Götzenfeier gewesen ist und dort solche Zeremonien mitgemacht hat. Aber das muss man gar nicht getan haben, um dass die Verse zu einem selbst sprechen. Im Prinzip kann man diese Dinge umschreiben auch und verallgemeinern damit, alles, was Gott nicht gefällt, gehört in die Kategorie frevelhafter Götzendienst. Und alles, was mir in meinem Leben und in meiner Zeit mehr Raum einnimmt als Gott, das ist der Götzendienst für mich. Man merkt das manchmal, wenn man im Gespräch ist mit anderen, vielleicht auf einer Feierlichkeit und Geburtstag oder wo auch immer. Über was unterhält man sich? Über das neueste Auto, was man hat und wie viel PS und weiß nicht, was alles da alles noch so wichtig ist. Ist das der zentrale Inhalt? Was sprudelt aus einem heraus, wenn man mit anderen zusammen ist? Dann kann sowas schon der Götze sein, dass einem das so sehr wichtig ist und beschäftigt, dass das den ersten Platz, den Gott haben sollte, einem, dass Gott den ersten Platz weggenommen hat. Und das sollte nicht sein. Man kann sich da noch auch eine Frage stellen, sich selbst, um ja so ganz deutlich sich den Finger selbst aufs Herz zu legen. Die Frage heißt: Wovor habe ich Angst, dass Gott das mir wegnehmen könnte? Habe ich Angst davor, dass Gott mir mein Haus wegnimmt, eben mein Auto? Vielleicht hat auch manche Mutti Angst, dass die Kinder zu weit wegziehen könnten, dass durch Studium und Ähnliches 500-600 Kilometer dazwischen liegen, man sich nicht jeden Abend sehen kann und dass der Junge nicht jeden Abend nach Hause kommt. Vielleicht hat die Mutti auch Angst, dass da irgendwann eine hübsche junge Dame hereinschneit, die den eigenen Sohn einen wegnehmen will. Solche Gedankenformulierungen gibt es tatsächlich. Was ist in meinem Leben das, was für mich zum Gott geworden ist? Ich denke, dass der Heilige Geist da auch unsere Herzen anrühren will und uns zeigen will, was das sein kann. Vers 3 möchte ich nochmal zitieren und dann jetzt auch zum Ende kommen. Die im Fleisch noch übrige Zeit. Wir alle haben noch eine Zeit übrig. Das können noch ein paar Minuten sein, wir wissen das nicht. Das können noch viele Jahre sein, wissen wir auch nicht. Aber es ist genug, Vers 3. Die vergangene Zeit ist uns genug, dass wir das getan haben, was alle wollen, was alle machen. Dass wir das getan haben, was aus dem eigenen egoistischen Willen heraus entspringt. Es ist an der Zeit, das zu tun, was Gott will. Und das wünsche ich uns ganz sehr, uns allen, mir auch, weil ich das auch notwendig habe. Mir das jeden Tag wieder neu zu sagen, Jesus, hilf mir heute nicht egoistisch zu leben, sondern so zu leben, dass es dir Freude macht, dass du Gefallen an dem hast, was ich tue. Dass ich mit deiner Hilfe Entscheidungen treffe, die dir dann auch gefallen. Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha, in dem er für unsere Sünde die Strafe bekommen hat, alle Voraussetzungen schon getan. Es gibt nichts mehr, was wir Menschen hinzufügen können. Es gibt nichts, was wir Menschen tun können, um dass uns Gott noch mehr lieb hat oder dass uns der Herr Jesus noch mehr lieb haben könnte. Aber wir können aus Dankbarkeit, weil der Jesus für uns alles aufgegeben hat, weil er Mensch geworden ist, weil er gehorsam geworden ist und diese Gesinnung Gottes gezeigt hat, aus Dankbarkeit können wir unser Leben dem Herrn Jesus zu Füßen legen, ihm unser Leben, unseren eigenen Willen opfern und seinen Willen tun. Und dazu möge uns der Jesus seinen Segen schenken, schon ab jetzt. Und auch wenn dann ab Dienstag die neue Woche beginnt, der Alltag wieder beginnt, dass wir es mit Gottes Hilfe den Alltag beschreiten. Alle Voraussetzungen sind getan. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt, der in uns wohnt und der uns an alles erinnert, was für uns als Leben, als Christen wichtig ist. Also der Herr segne uns dazu. Ich würde mit uns gemeinsam beten und dann geht es weiter. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus, es ging uns heute um die Zeit, die wir zur Verfügung haben. Und es ging uns heute darum, dass wir dir gehorsam sein wollen. Und das wollen wir eigentlich alle. Ein sinnvolles Leben führen, ein Leben, was du segnen kannst. Aber in der Praxis merken wir, wenn wir in unser Leben selbst hineinschauen und uns selbst reflektieren, dass das oft nur unzureichend gelingt. Bitte, Herr Jesus, hilf uns dabei. Hilf uns, dass wir diese richtige Entscheidung für dich immer wieder neu treffen, dass wir uns dir anbefehlen und uns dir unterordnen und dass du uns hilfst. Bitte hilf uns im Alltag dazu. Danke, dass dein Bemühen da ist und dass du alle Voraussetzungen schon erfüllt hast. Wir preisen dich dafür. Amen.